Ihr Domradio ist hier. Dass das deutsche Bildungssystem tief in der Krise steckt, das hören wir immer wieder. Die Gebäude seien marode, die Ausstattung miserabel, die Leistungen höchstens durchschnittlich im internationalen Vergleich. Viel zu viel Unterricht falle aus, Lehrerinnen und Lehrer fehlten. Schülerinnen und Schüler beherrschten am Ende ihrer Laufbahn oft nicht mal die Grundkompetenzen. Was tun? Statt vor allem über die digitale Aufrüstung der Klassenzimmer zu diskutieren, sollten wir uns vielmehr eines alten Ideals besinnen, das der Herzensbildung nämlich, sagt der Jesuitenpater Klaus Mertes. Schönen guten Tag, Herr Mertes.
Guten Tag.
Ja, Herzensbildung, so heißt Ihr neues Buch denn auch. Es ist, so formulieren Sie das im Untertitel, ein Plädoyer für eine Kultur der Menschlichkeit. Wenn wir jetzt beim Begriff Herzensbildung bleiben, der ist tatsächlich so ein bisschen aus der Mode gekommen. Der Duden definiert ihn als durch Erziehung erworbener Besitz einer reichen und differenzierten Gefühls- und Empfindungsfähigkeit. Was ist Ihre Definition?
Naja, ich lehne den Begriff der Erziehung ab. Man kann nicht das Herz erziehen oder bilden. Das würde dann sofort autoritär werden. Mir geht es darum, das Herz zu begreifen als einen Ort der Wahrnehmung. Und zwar, die ich immer bewusst gestalten kann und fokussieren kann, dadurch, dass ich die Gefühle und die Wahrnehmung, die ich habe, reflektiere. Ich gehe ja einfach aus von diesem Beispiel mit dem barmherzigen Samariter. Der geht am Wegesrande vorbei, sieht und bleibt stehen und hilft, wenn die anderen beiden vorbeigehen. Warum ist das so? Was ist der Unterschied? Ich glaube, das hängt mit Haltungen zusammen. Und diese Haltungen werden erworben durch Kultur, durch Gewohnheit. Und die große Frage ist, kann man das eben auch erlernen oder kann Schule dazu einen Beitrag leisten?
Ja oder nein, richtig oder falsch, so oder so, sagt der Verstand. Was dagegen sagt das Herz und wie können wir an unseren Schulen Herz und Verstand sinnvoll miteinander in Einklang bringen?
Dadurch, dass wir Erlebnisse ermöglichen und zwar nicht, um bestimmte Ziele zu erreichen. Also zum Beispiel gemeinsam musizieren. Da lernt man unglaublich viel, was fürs Leben wichtig ist. Aufeinander hören, Lampenfieber überwinden, durchstrecken, durchhalten, aufmerksam werden, Zwischentöne hören und so weiter und so fort. Aber wenn man das nur deswegen macht, um das zu erwerben, dann erwirbt man es nicht. Da liegt eine tiefe Paradoxie in der Herzensbildung. Herzensbildung ergibt sich und wächst aus gemeinsamen Erlebnissen und Erfahrungen, die ihren Wert in sich selbst haben und die gehören eben in die Schule mit hinein.
Sie beklagen, und das hat jetzt mit dem zu tun, was Sie gerade sagten, die weit verbreitete Verzweckung von Bildung in dem Sinne, dass von Anfang an immer schon mitgedacht wird, was ein bestimmtes Wissen, eine bestimmte Fähigkeit am Ende bringen soll. Was ist daran so schwierig?
Ja, daran ist schwierig, dass ja ganz offensichtlich Wissen noch nicht das Herz bildet. Mein Beispiel ist immer, Martin Heidegger hat sich von den Nazis reinlegen lassen und der angeblich ungebildete Arbeiter Georg Elser nicht. Was ist denn da der Unterschied? Ganz offensichtlich gibt es eine Sensibilität, die tiefer liegt und die man nicht einfach durch Wissen bilden kann. Und Wissen ist ja immer etwas Abfragbares, sondern hier geht es um etwas viel, viel Tieferes und das führt in die Fragen des Menschenbildes hinein und das führt auch in die Frage hinein, wie überhaupt Haltungen im Menschen wachsen können. Und zwar nicht dadurch, dass sie von außen durch erzieherische Maßnahmen allein zielorientiert gesteuert werden.
Sie warnen auch ausdrücklich davor, Bildung zu sehr an den Forderungen des Marktes auszurichten. Warum?
Naja, deswegen, weil der Markt vom Konkurrenzprinzip lebt. Aber es geht ja nicht darum, zu konkurrieren in der Bildung. Wer von uns ist der Beste? Und dann wäre auch wieder die Frage, nach welchem Kriterium? Nach dem Kriterium des Marktes ist es natürlich der maximale Profit entweder für den Einzelnen oder für eine Nation, für eine Gemeinschaft. Ich bin der Meinung, dass der Markt natürlich unverzichtbar und wichtig ist. Nur, wenn der Markt zum Prinzip der Bildung wird und des Erfolgs von Bildung, dann setzt er eben die Kriterien. Und dann haben wir eben andere Haltungen, die wir in unserem Bildungssystem produzieren und die sind eben vor allem effektivitäts- und gewinnorientiert. Und sind das die Haltungen, die wir wollen?
Ganz zentral ist für Sie die Schüler-Innen-Lehrer-Innen-Beziehung und Sie sehen diese Sichtweise auch durch die Lehren der Corona-Pandemie bestätigt. Inwiefern?
Ja, weil die Corona-Pandemie gezeigt hat, was alles fehlt, wenn Unterricht reduziert wird auf digitale Formate. Die sind natürlich sinnvoll und möglich, zumal auch in einer Notsituation wie Corona, da kann man auch einiges verbessern. Nur hat sich ja noch ganz deutlich gezeigt, wie viel Kindern und Jugendlichen fehlt, wenn sie nur am Computer sitzen und lernen. Weil ganz entscheidend für die Bildung natürlich auch einfach das Leben in Beziehungen ist. Und das hängt zusammen mit analoger Begegnung. Der Blick des Lehrers auf die Schüler, der Blick der Schüler auf die Lehrer, die Blicke der Schüler untereinander, die Gefühle, die sozusagen in einer Lerngruppe eine Rolle spielen. All das ist ja überhaupt gar nicht vermittelbar durch Maschinen. Und insofern ist das Problem, das sich in Corona gezeigt hat, lange nicht nur zu lösen dadurch, dass wir digital besser ausstatten. Das können wir gerne machen. Nur damit ist doch lange noch nicht das erreicht, was wir für Bildung brauchen, nämlich die persönliche Beziehung. Die große Hattie-Studie sagt ganz klar, 95% des Bildungserfolges liegt nicht an der gewählten Methode und an dem gewählten Medium, sondern an der Qualität der Lehrer-Schüler-Beziehung. Und da sind wir auf der Ebene der analogen Begegnung.
Herzensbildung und Bildung nach den Kriterien des Systems Schule mit seinen Noten und Zeugnissen, seinen permanenten Bewertungen und Beurteilungen, die stehen ja oft in einem wirklich krassen Gegensatz. Wie ließe sich der überbrücken?
Naja, Bewertungen sind ja etwas auch Wichtiges und Leistung ist ja auch etwas Wichtiges. Es muss ja auch diese Dimension der Bewertung geben. Dagegen ist ja grundsätzlich nichts einzuwenden. Das bedeutet aber nicht, dass man Bildungsprozesse reduzieren darf auf das, was bewertbar ist. Darum geht es mir. Und das sind Dinge wie Aufmerksamkeit für den anderen, Sensibilität, eine Sicht auf die Dinge, die sich öffnet, auch für Anliegen von anderen, die Fähigkeit zuzuhören und das Gehörte zu reflektieren, zu bedenken, Kommunikationsstile einzuüben, die zwischen Ich- und Du-Botschaften unterscheiden und vieles andere mehr. Das sind ja Dinge, die kann man auf der theoretischen Ebene abfragen. Ich kann die Kommunikationsmodelle auf der theoretischen Ebene durchgehen und dann eben abfragen, ob man die richtig verstanden hat. Aber was ganz anderes ist ja dann die Praxis der Kommunikation in der Schule selbst. Und da findet ja die Bildung statt. Und zwar auf eine letztlich nicht steuerbare Weise, aber vielleicht auf eine Weise, in der man einiges zumindest mal praktizieren und einüben kann.
Wir lesen immer wieder, dass das Klima an den Schulen rauer wird, dass bundesweit physische und psychische Gewalt unter den Schülerinnen und Schülern zunimmt. Ist das für Sie auch ein Zeichen dafür, dass es eben wirklich an Herzensbildung mangelt?
Ja, das ist für mich ganz entscheidend. Die Kommunikation im Aggressionsmodus verstärkt sich immer mehr, und zwar von beiden Seiten eskaliert es. Und das hängt zutiefst damit zusammen, dass wir nicht mehr hören. Und zwar nicht einfach nur anhören, sondern das, was wir vom anderen hören, nicht mehr bedenken. Und das daraus versucht nochmal zu verstehen, was ja nicht bedeuten muss, einverstanden sein, sondern es erstmal wirklich den anderen an sich zu lassen. Nehmen Sie nochmal das Beispiel vom barmherzigen Samariter. Der sieht, man könnte auch sagen, der hört und lässt sich bewegen. Die anderen sehen oder hören und lassen sich nicht bewegen, sondern machen einfach weiter. Und da ist doch der entscheidende Unterschied. Und das hängt damit zusammen, ob ich überhaupt ein Interesse daran habe, am anderen etwas für mich selbst, was mir wichtig ist, zu begreifen. Wenn der andere aber immer nur der Feind ist oder die Kommunikation nur darin besteht, mit dem moralisch erhobenen Zeigefinger Recht zu haben, dann steigert das den Aggressionsmodus.
Um Herzensbildung zu lernen, ziehen Sie als Jesuit die Lehren Ihres Ordensgründers Ignatius von Loyola heran, beziehungsweise seine berühmten Exerzitien. Welche Prinzipien helfen denn bei der Herzensbildung?
Ich habe das in drei Punkte aufgeteilt. Das erste wäre die Einübung von Dankbarkeit. In der Schule habe ich das immer so gemacht, dass ich am Ende einer jeden Stunde gesagt habe, seid mal eine Minute lang still und jetzt überlegt euch, was fandet ihr an dieser Stunde für euch interessant, was dass ihr das mitnehmen wollt in die Zukunft, weil ihr es für wert haltet zu bedenken. Das wäre sozusagen eine säkulare Form von Dankbarkeit. Und das habe ich in jeder Unterrichtsstunde eingeübt. Und damit wird der Blick zuerst mal fokussiert auf das, wo ich profitiere, wo ich etwas empfange. Das ist sehr wichtig und hilfreich, weil es das Hören schult. Und dafür ist die Stille etwas ganz, ganz Wichtiges. Stille Übungen habe ich immer sehr, sehr gerne in der Schule gemacht. Ich habe sie ritualisiert. Heute wenden sich Schülerinnen und Schüler, die bei mir Abitur gemacht haben, an mich und sagen, das ist für sie zu einer Lebenshaltung geworden. Wenn sie etwas hören, erstmal kurz still sein und bedenken, was sie gehört haben, um dann darauf zu reagieren oder nicht zu reagieren. Der zweite Punkt ist dann, von Ignatius her gedacht, die Bereitschaft, sich durch das, was der andere sagt, verändern zu lassen. Wir kommen ja alle mit unseren Klischees und Vorurteilen in die Schule und Kinder natürlich auch. Und es ist ja immer die Frage, muss ich meine Identität immer gegen die Infragestellung, die in einer Situation für mich liegt, verteidigen oder kann ich mich öffnen? Ich kann mich dann öffnen, wenn ich stabil bin in meinem Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein aufgrund sozusagen der reflektierten Dankbarkeit von dem vielen, was ich empfangen habe. Und dann kommt kommt die dritte Dimension hinein. In Exerzitien wäre das der Ruf, in Entscheidungen hineingehen. Also sich wirklich dann auch entscheiden für Positionen, die ich habe. Und das ist eben völlig unabhängig von gymnasialer Bildung oder beruflicher Bildung. Jeder Mensch muss in seinem Leben dann Entscheidungen treffen. Und Entscheidungen treffen bedeutet ja auch immer scheiden. Und oft macht man sich mit Entscheidungen dann auch Feinde. Also wenn ein Schüler in einer Mobbing-Situation sich entscheidet, aufzustehen und sagen, hört auf mit dem Mobben, dann wird er vielleicht selbst gemobbt. Das sind ja immer die Risiken, um die es geht. Und dazu ein Verhältnis zu entwickeln, sind diese drei Stufen: Einübung der Dankbarkeit, Einübung des Umdenkens, wenn es dran ist, und dann entscheiden und bereit sein, den Preis zu zahlen dafür. Das ist meines Erachtens der inhaltliche Kern von Herzensbildung, ganz einfach.
Klaus Mertes, Jesuitenpater und ehemaliger Schuldirektor, über Herzensbildung. Er hat gerade auch ein Buch darüber geschrieben, Herzensbildung für eine Kultur der Menschlichkeit, ganz frisch erschienen bei Herder, und darin wirft er einen etwas anderen Blick auf die vielbeklagte Krise des Bildungssystems. Pater Mertes, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.